Deutschlandfunk. Der Tag.
3 Tage Schlange stehen für Benzin. Den Großteil des Tages kein fließendes Wasser oder Strom. Das ist für viele Menschen in Venezuela gerade an der Tagesordnung. Das Land steckt seit 7 Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise und die humanitäre Lage, die wird immer dramatischer. Am Wochenende wird in Venezuela ein neues Parlament gewählt, aber viele Menschen haben ziemlich resigniert, so wie dieser 33-Jährige.
Ich weiß nicht, was passieren muss, damit diese Regierung geht. Es kann noch 2 Jahre dauern, 5 Jahre, 10 Jahre oder auch mehr. Wir Venezolaner haben keinen Einfluss darauf. Es gibt keine demokratische Wahl, es gab Proteste, es wurde internationaler Druck ausgeübt. All das hat nichts bewirkt.
Und wieso das nichts bewirkt hat, das besprechen wir gleich. Außerdem geht's um Sport, Corona und Geld. Wie viel finanzielle Unterstützung brauchen Sportvereine wegen der Corona-Pandemie? Und wie hoch ist das Infektionsrisiko im Sport? Auch darüber reden wir in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 4. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Vor knapp 2 Jahren haben wir ja sehr ausführlich, sehr regelmäßig über Venezuela berichtet. Anfang 2019 hatte sich der Oppositionsführer Juan Guaido zum Interimspräsidenten ernannt. Er wurde auch von mehr als 50 Staaten, darunter USA und Deutschland, anerkannt. Aber der Präsident Nicolás Maduro ist weiterhin im Amt. Unter welchen Vorzeichen stehen also diese Parlamentswahlen, die am Wochenende stattfinden? Das habe ich mit Burkhard Birke besprochen. Er ist einer unserer Lateinamerika-Experten, kann wegen Covid gerade nicht in Venezuela sein, aber verfolgt das Ganze von Berlin aus. Ja, wegen Covid hat sich ja auch zusätzlich nochmal die humanitäre Krise im Land verschärft. Wie äußert sich das?
Das äußert sich in der Form, dass 80-90% der Bevölkerung akut Not leiden. Man spricht sogar davon, dass von den 28 Millionen Venezolanern im Land die Hälfte richtig hungert, also ganz dringend Nahrungsmittel benötigt. Es fehlt an allem. Es gibt ständig Strom- und Wasserausfälle, also fließendes Wasser in den Häusern. Das hängt damit zusammen, dass jahrelang nicht in die Infrastruktur richtig investiert wurde, beziehungsweise dass die dafür vorgesehenen Gelder in den dunklen Kanälen der Korruption verschwunden sind. Und die Lage hat sich dramatisch zugespitzt. Es gibt hier eben im Besonderen auch von der Opposition immer wieder Veröffentlichungen, wer gerade wie viel Prozent der Bevölkerung Strom bekommt. Und diese Zahlen sind erschütternd. Dann ist dann oft vor allen Dingen auf dem platten Land 80-90% der Bevölkerung den meisten Teil des Tages vom fließenden Wasser und Strom abgekapselt, ausgeschlossen. Und selbst die Hauptstadt Caracas hat extreme Versorgungsprobleme. Und das, was in Venezuela bislang immer, auch bei meinen früheren Reisen, immer verschenkt wurde, nämlich Benzin. Mhm. Venezuela ist ja das erdölreichste Land der Welt. Das wird jetzt mittlerweile sogar an Tankstellen für Preise verkauft, die denen von Europa durchaus ebenbürtig sind. Das heißt, ich habe neulich mit einem befreundeten Banker gesprochen, der hat mir gesagt, der Liter Benzin, wenn man ihn haben will, kostet 1,50 Dollar. Und nur an den staatlichen Tankstellen, wenn man 3 Tage in der Schlange steht, dann kriegt man das Benzin quasi noch geschenkt. Das Benzin muss sogar importiert werden vom Iran, weil die eigenen Raffinerien im Land nicht mehr in der Lage sind, genug Benzin zu produzieren.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, vor knapp 2 Jahren hat sich Juan Guaido zum Interimspräsidenten ernannt. Aber ja, so richtig verändert hat sich ja nichts, oder?
Nein, im Prinzip, damals gab es, und ich habe das ja selbst miterlebt, ich habe ja auch Juan Guaido damals interviewt für unseren Sender, damals gab es diese Bewegung, dass man in Juan Guaido einen Hoffnungsträger hatte, hinter dem sich die Opposition, die immer wieder zerstritten war in Venezuela, sich vereint hatte. Und dieser Elan von Juan Guaido ist verpufft, das muss man einfach so sagen. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Leute wirklich Wichtigeres zu tun haben, als Revolution zu machen gegen die amtierende Regierung. Sie müssen ihre Mägen füllen. Ich habe ja eben ein paar Zahlen genannt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das andere ist aber auch, man muss sich auch die Verfassung von Venezuela anschauen. Und da kann der Parlamentspräsident, der Juan Guaido ist, nur vorübergehend die Präsidentschaft übernehmen und er muss nach spätestens 3 Monaten Wahlen abhalten lassen. Und das hat er nicht durchsetzen können, weil nämlich die ganzen Institutionen, aber auch die Wahlkommission, das oberste Gericht mit Maduro und regierungstreuen Personen besetzt sind, die alles natürlich abgeblockt haben. Auch die Versuche, eben das Militär auf seine Seite zu ziehen, Das hat Guaido nicht geschafft und es gab dann noch einen sehr unglücklichen Versuch letzten Mai einer Invasion mit ein paar amerikanischen Söldnern. Und in die Verhandlungen über diese Invasion waren offenbar ein paar Guaido-Getreue involviert. Und all das hat natürlich der Reputation von Juan Guaido als dem Hoffnungsträger und Oppositionsführer der Alternative geschadet, sodass sich viele von ihm abgewandt haben und jetzt momentan auch die Opposition hoffnungslos zerstritten ist. Es gibt einen Großteil, der will diese Wahlen am 6., also am Sonntag, boykottieren. Mhm. Es gibt aber andere, die haben gemeinsame Sache mit der Regierung gemacht. Da gab es natürlich Kräfte, die wollten zur Wahl gehen, wollten eben den Boykott nicht mitmachen. Und da hat Maduro reagiert, hat die bestehenden Vorstände dieser Parteien einfach absetzen lassen und durch ihm wohlgesonnenere Leute durch das oberste Gericht ersetzen lassen. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass diese ganze Wahl irgendwie eine Farce ist. Guaido selbst hat angekündigt, dass er am 12. Dezember eine Consulta, also eine Volksbefragung, durchführen will, sozusagen als Gegenstück zu der Wahl von Maduro am 6. Dezember.
Ja, lass uns das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Du hast gesagt, Boykott, also einige Oppositionsparteien rufen eben zum Boykott aus. Was versprechen sie sich davon oder warum tun sie das?
Nun, sie wollen die Wahl desavouieren als das, was sie eigentlich im Grunde ist. Nämlich, es ist keine faire, offene, demokratische Wahl. Aber man kann sich ja immer die Frage stellen, wie demokratisch ist und war Venezuela in all diesen Jahren seiner Geschichte wirklich. Das Gleiche habe ich ja erlebt, als Maduro sich zur Wiederwahl gestellt hatte. Da gab es durchaus Oppositionskandidaten, die sich auch zur Wahl gestellt haben. Aber es gab natürlich auch einige, die wurden verboten. Die wurden nicht zugelassen. Und weil die nicht zugelassen wurden, wurde bei der Präsidentschaftswahl eben auch von der Opposition damals die Wahl von Maduro boykottiert oder die Wahl für den Nachfolger Maduros eventuell. Hätte aber die Opposition geeint gestanden, vielleicht dann nicht hinter dem idealen Kandidaten, weil ihre idealen Kandidaten verboten waren, sondern hinter einem Kompromisskandidaten, dann hieße vielleicht auch der Präsident, der jetzt in Caracas das Sagen hat, nicht Nicolás Maduro, sondern vielleicht Henry Falcón. Das war ein durchaus aussichtsreicher Bewerber, der natürlich jetzt auch kein lupenreiner Demokrat ist, vielleicht in unserem Sinne. Und eben auch ein abtrünniger Sozialist, ein abtrünniger Chavist, also geht ja alles auf Hugo Chavez, den früheren Präsidenten, zurück, aber der vielleicht doch andere Dinge gemacht hätte und die Dinge anders gemacht hätte, als es Nicolás Maduro macht, vor allen Dingen auch mit Blick auf die Menschenrechte und die Versorgungslage im Land.
Mhm. Du bist ja jetzt in Berlin und ja, beobachtest das eben, sprichst aber auch mit vielen Menschen vor Ort. Welchen Eindruck hast du davon, wie die Bevölkerung jetzt auf diese Wahl blickt? Ich habe gelesen, dass Prognosen davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung auch nur bei so 30% liegt.
Nun, der Wahlbeteiligung will man natürlich von Regierungsseite nachhelfen. Und da hat Diosdado Cabello, der seines Zeichens der Vorsitzende der verfassungsgebenden Versammlung ist. Diese Versammlung wurde ja einberufen, um eben die Nationalversammlung zu desavouieren und zu destituieren, weil dort hatte ja die Opposition 2015 die Mehrheit gewonnen mit fast 2/3 der Stimmen. Und dieser Diosdado Cabello hat einfach neulich mal ganz laut gesagt, wer nicht zur Wahl geht, kriegt nichts zu essen. Mhm. Also das ist natürlich eine ganz brutale Methode, die Leute an die Wahlurnen zu bekommen. Die Regierung, das muss man wissen, verteilt ja immer noch an die Ärmsten der Armen die berühmten Bolsas Club, das sind Lebensmittelpakete, zu sehr, sehr stark subventionierten Preisen. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Lehrer in Venezuela momentan umgerechnet 5 bis 10 Dollar verdient und ein normaler Arbeiter 60 Cent im Monat, aber dass wahrscheinlich schon ein Fläschchen Wasser mindestens 60 Cent kostet, dann kann man sich vorstellen, wie es im Moment bestellt ist um die Situation der Leute. Der Lohn, den die Leute bekommen, reicht, da gibt es Studien darüber, gerade mal um 3 bis 5% des Lebensmittelbedarfes im Monat zu decken. Der Rest kommt zum Teil dann eben durch die Überweisungen der Venezolaner, die ins Ausland geflohen sind, um dort zu arbeiten. Und irgendwie müssen die Leute sich arrangieren.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Opposition hat ja in der Nationalversammlung die Mehrheit gewonnen. Wenn man jetzt diese Wahl boykottiert, ist doch aber wahrscheinlich, dass dann eben Maduro die Mehrheit bekommt. Und wie geht's dann weiter?
In der Tat, das ist ja auch das Ziel von Maduro gewesen. Und mit dem Boykott spielt ihm natürlich die Opposition in die Hand. Ja? Und natürlich kann dann auch Juan Guaido als Parlamentspräsident, er ist ja dann nicht mehr Parlamentspräsident, streng genommen, und verliert damit ja auch seinen Anspruch eigentlich noch weiterhin, der Präsident des Landes zu sein, als der er sich ja vor knapp 2 Jahren selbst ausgerufen hatte im Januar. Und weil eben die Wahl von Nicolas Maduro als falsch, als nicht korrekt angesehen wurde. Und in dem Fall kann natürlich verfassungsgemäß schon der Parlamentspräsident dieses Amt übernehmen, muss aber binnen weniger Tage und Monate Wahlen abhalten lassen. Die Opposition um Guaido wollte Präsidentschaftswahlen jetzt abhalten lassen und dann erst auch die Parlamentswahl oder beides kombinieren und wollte wirklich freie Wahlen. Aber mit dem Boykott spielen sie natürlich Nicolas Maduro in die Hände. Der wird seine Mehrheit bekommen. Er wird einen Parlamentspräsidenten ernennen, dann der ihm wohl gesonnen ist. Und vermutlich wird er sogar die Partido Socialista de Venezuela, also die Sozialistische Partei Venezuelas, die Regierungspartei, die Mehrheit erringen in diesem Parlament. Und von daher gesehen ist dann wieder alles grünes Licht für die Politik von Nicolas Maduro und seinen Gefolgsleuten.
Und für Guaido würde das ausbedeuten?
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt hat durchblicken lassen, dass womöglich mit dem wahrscheinlichen Wahlausgang die Bundesrepublik Deutschland weiter an Guaido festhält. Man muss sich übrigens auch mal vorstellen, dass Guaido zwar als Präsident anerkannt wurde von der Bundesrepublik Deutschland, aber der Botschafter Maduros immer noch der Botschafter Venezuelas hier ist. Also den von Guaido bestimmten Kandidaten hat die Bundesregierung hier nicht als Botschafter akkreditiert. Das heißt, man hat sich hier auch ganz bewusst ein Hintertürchen aufgelassen. Und der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Nils Annen, hat mir erzählt, dass die Regierung weiter an Guaido festhalten möchte und auch die alte Nationalversammlung als die legitime anerkennen will, weiterhin, obwohl deren Amtszeit ja am 6. Januar abläuft. Im Grunde kommt damit aber Deutschland und kommt die Europäische Union, denn die haben ja fast alle Länder jetzt gemeinsam Guaido anerkannt, in schwieriges Fahrwasser. Denn sie setzen auf ein Pferd, was einfach nicht mehr gewinnen kann. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass man hier mit der Regierung von Maduro, der nun mal trotz aller anderslautender Erwartungen im Amt geblieben ist und trotz der Krise und sich mit Hilfe der Militärs eben an der Macht hält, man wird hier einen Weg finden müssen zu verhandeln, damit man eben Opposition und Maduro irgendwie unter einen Hut bringt. Ob das mit Maduro gelingen kann, ist die andere Frage. Aber ich hatte schon vor 2 Jahren gesagt, mit Maduro müsse man viel länger rechnen, als sich das alle damals erhofft hatten.
Legen wir los.
Yes.
Maske aussehen wäre eine Idee noch.
Ich warte auch auf den Morgen, wo ich ins Studio marschiere und die Maske bis das Rotlicht angeht, noch anders.
Ich hatte das mal gerade noch rechtzeitig aufgefallen. Maximilian Rieger aus der Sportredaktion und ich saßen natürlich mit Plexiglasscheibe und schön viel Abstand hier im Studio. Und wir haben geredet über Sport und Corona. Am Wochenende kommt der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, nämlich zur Mitgliederversammlung zusammen, virtuell, wegen Corona. Und Corona und vor allem die finanziellen Einbußen werden da auch eine große Rolle spielen. Der DOSB ist ja eigentlich seit Beginn der Pandemie in ziemlicher Alarmstimmung. Klar, viele große Sportevents sind abgesagt worden, die Olympischen Spiele verschoben, Sportwettengeschäft ist eingebrochen, Spiele finden ohne Publikum statt und jetzt gerade im Teil-Lockdown geht Breitensport ja gar nicht. Wie hoch sind denn die finanziellen Einbußen im Sport?
Also, der Deutsche Olympische Sportbund kommt für sich alleine für das kommende Jahr auf einen Verlust von rund 900.000 Euro. Der kann durch Rücklagen gedeckt werden. Wenn wir dann in die DOSB-Mitgliederorganisation gehen, also da reden wir von den Landessportbünden und von den Spitzenverbänden zum Beispiel, also vom Deutschen Fechterbund oder auch der Deutsche Fußballbund ist da mit drin, dann landen wir bei einem Schaden von 40 Millionen Euro auf alle diese Verbände verteilt. Das geht aber aus einer Erhebung hervor, die die Unternehmensberatung Deloitte gemacht hat. Und da muss man dann vorsichtig sein, weil an dieser Umfrage haben nur 39% der Verbände mitgenommen und der Rest wurde hochgerechnet. Das ist generell, wenn wir über Zahlen sprechen, ist das ein wiederkehrendes Phänomen, dass wir über Schätzungen sprechen, über Prognosen, wie es in vielen anderen Bereichen auch der Fall ist. Der genaue Schaden ist schwer zu beziffern und wird vor allen Dingen, war es mein Eindruck, über den Sommer hinweg auch von Seiten des Sports gerne mal etwas zu hoch taxiert. Aber natürlich hat es Einbußen gegeben. Das sieht man auch an den Profisportligen zum Beispiel, die ja mehr oder weniger stark auf Fans in den Stadien angewiesen sind. Borussia Dortmund hat zum Beispiel 75 Millionen Euro Verlust gemacht. Das sind rund 15% Umsatzverlust im Vergleich zu 2019. Das wird bei Handball-Bundesligisten, Basketball-Bundesligisten, Eishockey-Bundesligisten nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, weil die einfach anfälliger für genau den Schaden eben sind, weil sie mehr auf Zuschauer angewiesen sind als jetzt Borussia Dortmund.
Jetzt habe ich aber die Zahl gelesen, dass der DOSB sagt, 1 Milliarde Euro Schaden entstehen. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Wie kommt es zu dieser Zahl?
Ja, das ist das Paradebeispiel für das, was ich gerade angesprochen habe, dass man die Zahlen auf jeden Fall hinterfragen sollte, die da teilweise im Raum stehen. Also, Anfang des Jahres haben einige Landessportbünde gesagt, liebe Sportvereine, meldet uns mal bitte den Schaden, den ihr erwartet. So, das hat in 4 Regionen Deutschlands hat das stattgefunden. Haben sich dann von den ganzen Sportvereinen in der Region ungefähr ein Drittel gemeldet. Dann haben die Landessportbünde diese Zahl hochgerechnet auf das gesamte Bundesland. Und da kamen dann Schäden raus für zum Beispiel Bayern 200 Millionen Euro oder für Baden-Württemberg 150 Millionen Euro. Ein Durchschnittsschaden von 12.000 Euro pro Verein. Und der DOSB hat diese Zahl genommen und hat das nochmal auf ganz Deutschland hochgerechnet. Mhm. Und wir haben in Deutschland knapp 90.000 Sportvereine, von klein bis groß. Mhm. Und der DOSB hat das sehr grob schlechtig übergerechnet. Und wenn man den Schaden von 12.000 Euro durchschnittlich pro Verein mal die Anzahl der Vereine, 90.000, nimmt, landet man bei mehr als 1 Milliarde Euro. Alles basierend auf Hochrechnungen aus 4 Regionen. Also da, als ich das gesehen habe und langsam durchgestiegen bin, was da gemacht wurde, ist mein sozialwissenschaftliches Herz dann doch ein bisschen gebrochen, weil so führt man keine
Statistiken.
So führt man keine Statistiken
okay. durch. Das Ganze hat ja aber auch eine politische Komponente, denn der Sport kriegt natürlich auch Förderungen, Fördergelder. Wenn man das jetzt auf so einer Datengrundlage macht, die eher auf Schätzungen beruht, wie kam das denn zum Beispiel im Sportausschuss an?
Also im Sportausschuss kam das teilweise nicht gut an. Die Vorsitzende Dagmar Freitag hat schon während der ersten Sitzung, als das vorgestellt wurde, Ende Mai Herrn Hörmann, den DOSB-Präsidenten, gefragt, wie denn diese Summe zustande kommt. Und sie hat die dann auch da schon bezweifelt. Die Reaktion von Alfons Hörmann, dem DOSB-Präsidenten, war, beweisen Sie das Gegenteil. Was ein interessantes Verständnis ist, weil der DOSB, wie du gesagt hast, ganz stark auch davon abhängig ist, was das Bundesinnenministerium ihnen zuschießt, also unser Steuergeld zuschießt. Ja. Und die Abgeordneten sind ja nun mal unsere Vertreter. Also eigentlich hat der Hörmann da gegenüber seinem Hauptsponsor, ist er da so aufgetreten. Das kam bei Frau Freitag nicht gut an. Aber es gibt relativ viele Mitglieder im Sportausschuss, die im Zweifel dann doch an der Seite des Sports stehen und dann sagen, wir sehen die Not und wir geben natürlich auch Geld. Das sieht auch Dagmar Freitag so. Wie gesagt, es ist dann immer die Frage, wie hoch die Zahlen dann sind. Und auch das noch als kleine Anmerkung vielleicht, was mich überrascht hat, war, dass relativ viele Bundestagsabgeordnete auch jetzt, vergangene Woche habe ich noch mal ein Stück gemacht, nicht genau wussten, woher diese Zahlen überhaupt kommen, wie diese Zahlen erhoben wurden. Es gab da Differenzierungsschwierigkeiten, sage ich mal, zwischen der 1-Milliarden-Schätzung und noch der Deloitte-Erhebung. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Die wurden aber vermischt und das hat mich dann doch ein bisschen desillusioniert darüber, wie gut auch diese Zahlen im Deutschen Bundestag verstanden werden.
Und trotzdem gibt es ja eben, haben wir jetzt gesagt, Fördergelder, sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Ich glaube, Ende November wurde nochmal beschlossen, dass auch für nächstes Jahr die Sportförderung nochmal aufgestockt werden soll. Diese Hilfsgelder, federn die also den Schaden, den man jetzt wie auch immer beziffern kann, aber federn
der
die also
da
das Gröbste
an? Genau, also das sollten wir vielleicht nochmal sagen, es ist natürlich ist ein Schaden da.
Ja.
Die Frage ist, wie hoch. Und es gibt auch Hilfsfonds, da müssen wir, glaube ich, einmal differenzieren. Es gibt einen Hilfsfonds für Profisportvereine. alles abseits von erster und zweiter Fußball-Bundesliga. Da hat der Bund in diesem Jahr 200 Millionen Euro bereitgestellt und stellt auch für das kommende Jahr nochmal 2 Millionen Euro bereit. Plus das Geld, was dieses Jahr nicht abgerufen wird. Und das ist tatsächlich auch eine ganze Menge. Lass mich einmal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Es waren vor 2 Wochen knapp 70 Millionen Euro beantragt. Also da ist noch Luft.
70 Millionen von den 200 Millionen?
70 Millionen von den 200 Millionen, genau. Und dann hat noch jedes einzelne Bundesland oder fast jedes einzelne Bundesland einen einzelnen Hilfsfonds für den Breitensport zum Beispiel aufgemacht im Laufe des Sommers. Und auch da sind ganz viele Millionen noch nicht abgerufen. Beispiel Rheinland-Pfalz hat 10 Millionen bereitgestellt, da sind nur 300.000 Euro abgerufen worden. Das ist das extremste Beispiel. Niedersachsen hat 7 Millionen Euro bereitgestellt, da sind 2,6 Millionen abgerufen. Das ist ein bisschen normaler, der Durchschnitt. Mhm. Also das Geld ist da, es wird auch teilweise abgerufen, aber das, was als Rückmeldung zurückkommt, ist auch, dass die Situation natürlich angespannt ist, aber jetzt nicht das große Sportvereinsterben begonnen hat.
Okay, also genau, wie erklärst du dir das denn, dass das nicht abgerufen wird? Also dass eben dann vielleicht doch die Not nicht so groß ist oder was sind die Schwierigkeiten?
Ja, also Not haben vor allem die Vereine, die ein bisschen an der Schwelle, die so semiprofessionell sind, die haben vielleicht hauptamtliche Mitarbeiter, die müssen weiter bezahlt werden. Ja. Denen ist aber gleichzeitig ein ganz großer Angebotsteil natürlich weggebrochen. Zum Beispiel, manche Vereine bieten sowas wie Fitnesskurse an zum Beispiel. Das ist weggebrochen, ist aber eine wichtige Einnahmequelle gewesen. Während ganz viele Dorfvereine, also da, wo ich auch herkomme, mein Fußballverein, der findet die Situation nicht toll. Die würden gerne spielen. Da fehlt auch natürlich ein bisschen Geld. Aber solche Vereine auf dem Dorf finanzieren sich vor allen Dingen über Mitgliedsbeiträge. Mhm. Und die kommen ja erstmal rein. Ja. Jetzt gibt es gegen Ende des Jahres die Tendenz sowieso, dass die Mitglieder austreten. Das ist immer so 10-15% treten aus. Was fehlt in diesem Jahr sind die Eintritte. Mhm. Und das kann tatsächlich im kommenden Jahr, wenn wir noch weiter gar keinen Sport in Sportvereinen haben, so wie es im Moment ist, wenn diese Situation noch länger anhält und der Mitgliederschwund tatsächlich anhält, dann könnten wir in eine tatsächlich gefährliche Situation bekommen, weil eben ganz viele Sportvereine auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen sind. Wenn wir hoffen wir mal, April spätestens, wenn wir wieder in eine Situation kommen, wie vielleicht jetzt im April, und das Sportmachen wieder losgeht, dann bleiben wahrscheinlich die Mitglieder wenigstens im Verein oder es kommen wieder neue Mitglieder dazu und dann tariert sich das schon aus.
Aber lass uns darauf dann nochmal genauer schauen. Wenn wir sagen, jetzt gerade zum Beispiel ist gar kein Sportmachen dann möglich, weil es eben die Befürchtung ist, dass da Infektionen mit Covid passieren könnten. Gibt es da Erkenntnisse zu, dass das tatsächlich ein Infektionstreiber sein kann, wenn man Sport macht in einer Mannschaft zum Beispiel?
Genau, also es gibt von Seiten des Sports natürlich die Hygienekonzepte, die entwickelt wurden, sowohl auf Profi-Ebene in der Bundesliga, das bekannteste, aber auch der DUSB hat auch ein Hygienekonzept entworfen für praktisch so eine Grundlage für alle. Und da wurde dann immer gesagt, Sport ist kein Infektionstreiber. Jetzt ist es schwer, weil wir bei 3/4 der Fälle ja gar nicht wissen, wo wir uns angesteckt haben. Ja. Es gab aber, ich habe alle Gesundheitsämter der Bundesländer mal abgefragt, ob sie Erkenntnisse haben dazu, was der Sport oder was in Sportvereinen passiert ist. Und da kam dann schon aus relativ vielen Bundesländern die Rückmeldung, das ist jetzt kein Hauptinfektionstreiber. So, das sind aber trotzdem an einzelnen Stellen Momente, wo Menschen zusammenkommen und wo es dann natürlich auch die Superspreading-Ereignisse geben kann. Aus Saarland kam das zum Beispiel, die Rückmeldung, die Akteure im Amateursport sind in der Regel in der Hauptgeschicht und in anderen Bereichen tätig und in der Folge, wenn es dann eine Infektion gab, ist die Kontaktverfolgung halt auch so anstrengend, weil es ganz in ganz viele Bereiche geht. Und das Problem ist doch tatsächlich nicht das Sportmachen an sich, also nicht das Fußballspielen an sich, sondern das in der Kabine sitzen, das Bier trinken danach, die Hinfahrt zum Beispiel, wenn man irgendwie einen kleinen Bus gemietet hat oder so. Das sind alles die Szenarien, die Gesundheitsminister verhindern wollten und deswegen gibt es keinen Sport im Moment.
Aber da reden wir tatsächlich dann auch über den Amateursport, richtig?
Genau, da reden wir über den Amateursport hauptsächlich, aber da reden wir natürlich auch über den Profisport. Also auch Profis sitzen natürlich in der Kabine zusammen. Die sollen darauf achten, dass sie mit Abstand zusammensitzen. Die sollen auch während der Busfahrt Mundschutz tragen und auf Abstand sitzen. Aber auch da hat es einzelne Fälle gegeben, zum Beispiel bei der TSG Hoffenheim. Die hatten eine Handvoll Corona-Fälle, wo es auch irgendein Superspreading gegeben haben muss. Und es gab auch Bilder aus zum Beispiel der schottischen Nationalmannschaft, als die in der Nations League, glaube ich, aufgestiegen sind. Die lagen sich in den Armen, haben laut gesungen, alle in der Kabine. Wenn da einer krank gewesen wäre, die wären alle krank gewesen.
Aber da wird doch viel mehr getestet im Vorhinein, oder? Habe ich das?
Genau, das ist so ein bisschen der Schutz, den die Profimannschaften noch extra haben, dass da getestet wird vorher. Aber so ein Test findet inzwischen bis zu 52 Stunden vor dem Spiel statt in der Bundesliga. Das wurde eingeführt, um die Labore ein bisschen zu entlasten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass da ein gewisser Zeitraum dazwischen liegt, wo vielleicht sich das Virus erst entwickelt und wo man vielleicht gerade erst anfängt, infektiös zu sein. Aber das würde dann ja reichen, wenn man laut in der Kabine den Sieg besingt. Hm,
vor allem das Singen, ganz problematisch.
Vor allem das Singen und Brüllen, ganz genau.
Maximilian, du recherchierst zu diesem ganzen Komplex schon seit mehreren Monaten. Wie ergeht es dir bei der Recherche? Kommst du einfach an Informationen?
Also ich habe ja gerade gesagt, alle Gesundheitsämter oder alle Gesundheitsministerien oder alle Innenministerien anfragen. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Der Deutsche Olympische Sportbund ist auch nicht so fröhlich darüber, wenn man die Zahlen, die er in den Raum stellt, hinterfragt. Ich habe das, wie gesagt, in der vergangenen Woche nochmal getan und habe darauf hingewiesen, dass Herr Hörmann tatsächlich bei der Bundestagssitzung auch eine Zahl, ein Ergebnis von Deloitte falsch dargestellt hat, nämlich die Existenzbedrohung der Vereine. Laut Deloitte sind es 18, die sehr stark oder stark existenzbedroht sind bis Ende des Jahres. Herr Hörmann hat daraus 3/4 gemacht, weil er noch die eventuellen dazu gerechnet hat. Als ich das mal gefragt habe beim DOSB, kam dann die Antwort per Anwalt zurück, okay, wo dann wenig auf die Fragen eingegangen wurde, die ich gestellt habe, sondern wo generell gesagt wurde, das sind halt Schadensprognosen gewesen und das sollte man vielleicht nicht auf die letzte Nachkommastelle berechnen. Wo dann aber natürlich auch der Hinweis am Ende stand, wenn Sie falsche Tatsachen verbreiten, dann gibt es die und die rechtlichen Möglichkeiten, damit wir als DOSB oder dann die Anwaltskanzlei dagegen vorgehen kann. Also sowas passiert dann auch, aber ja, Mai, das ist dann unser Job.
Genau, danke, dass du den machst und danke, dass du davon hier erzählt hast.
Sehr gerne.
So, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das klingt mit Maske. Geht, glaube ich. Das war es nämlich von der Tag im Deutschlandfunk am Freitag, dem 4. Dezember. Feedback erreicht uns. Da fühlt sich jetzt doch die Maske aus. dertag@deutschlandfunk.de. So lautet die E-Mail-Adresse. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und bis bald.